Also dieses Mitbestimmen und mitentscheidend sein, das ist schon irgendwo etwas süchtig Machendes.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business-Podcasts, die SWZ trifft. Ich bin diesmal bei einem Mann zu Gast, der nicht ein Unternehmen führt, sondern gleich ein ganzes Land. Und zwar bei Südtirols Landeshauptmann Arno Kombatscher. Wir wollen aber ausnahmsweise nicht über politische Themen sprechen, denn davon gäbe es ja viele, sondern wir reden über den Menschen hinter der Politik und darüber, was die Politik mit einem Menschen macht. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Herr Landeshauptmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Gerne, ein herzliches Grüß Gott.
Den Landeshauptmann braucht man eigentlich nicht groß vorzustellen. Trotzdem zur Erinnerung, was Arno Kombatscher in seinem Leben schon so alles gemacht hat. Er war Oberschullehrer für Rechtskunde und Wirtschaft. Er war Leiter des Rechtsamtes der Gemeinde Kassel-Rutt. Er war auch Präsident und Geschäftsführer der Seiser Alm Umlaufbahn AG. Und seine politische Karriere begann er als Bürgermeister von Völs und dann als Präsident des Gemeindenverbandes. Seit 10 Jahren ist er Landeshauptmann von Südtirol. Und als solcher hat er natürlich sehr viel zu tun, Herr Landeshauptmann. Wann stehen Sie am Morgen auf und wann fahren Sie zur Arbeit?
Also ich wache eigentlich um 5.30 Uhr auf. Da geht auch der Wecker, aber ich wache in der Regel ein paar Sekunden früher auf und kann den Wecker ausschalten. Es sind dann doch viele Stunden. Ich komme dann in der Regel zwischen 22 und 23 Uhr nach Hause. Letzthin doch einige Male früher. Das ist dann überraschend für meine Familie. Manchmal auch später.
Und wann geht's los? Wann fahren Sie zur Arbeit am Morgen?
Oder am Morgen ist es zunächst auch ein bisschen Mithilfe beim Versorgen der Kinder, vor allem unseres Sohnes. Und dann bei mir Mails checken, Medien checken, parallel zum Frühstück. Und zur Arbeit geht es dann um 7:30 spätestens.
Und am Abend, Sie haben gesagt, wie spät Sie nach Hause kommen, fallen Sie dann todmüde ins Bett oder können Sie nicht sofort ins Bett gehen?
Ich muss noch runterfahren. Es gelingt mir nicht sofort einzuschlafen. Ich zeppe dann ein bisschen schön altmodisch beim Fernseher herum. Da nehme ich nicht mehr die Internetmedien und so weiter zur Hand, sondern zeppe ein bisschen herum, blättere noch vielleicht irgendwo. Und dann lege ich mich ins Bett.
Schlafen Sie gut oder nehmen Sie die Politik ins Bett?
Ich schlafe meistens gut, auch weil ich dann hundemüde bin und schlafe dann auch durch. Es ist schon auch passiert, dass mich nachts dann die Sorgen umgetrieben haben. Wenn es wirklich dann größere Probleme sind, dann passiert das schon manchmal. In der Regel schlafe ich durch.
Und das heißt von Ihnen, dass wenn Sie nachts nicht schlafen können, dann Akten studieren. Stimmt das oder ist das ein Märchen?
Ich lese dann. Das mache ich auch dann manchmal, wenn es gar nicht die Sorgen sind, einfach weil ich ein Buch habe, das ich unbedingt noch zu Ende lesen will. Ich lese dann nachts 2-3 Stunden. Auch sehr oft auch nicht Sachliteratur, sondern auch Belletristik, die mir meine Frau bereitlegt. Sie ist eine Literaturfanatikerin und wählt für mich aus und stapelt die Bücher auf meinem Nachtkästchen und ich lese dann.
Sie schlafen offenbar nicht allzu viel.
Ich schlafe relativ wenig und komme damit eigentlich ganz gut zurecht.
Also man kann auch mit wenig Schlaf gut leben und leistungsfähig arbeiten.
Ja, ich habe das ein bisschen erworben. Es war vielleicht auch altersbedingt. Vielleicht ist es schon ein bisschen senile Bettflucht, dass ich jetzt leichter früh aufstehe. Ich merke dann die Müdigkeit schon mitunter untertags, am frühen Nachmittag. Ich blühe dann in der Regel, je später es wird, wieder auf. Das hat man ja meinem großen Vorgänger Silius Maniago nachgesagt. In diesem Punkt vielleicht bin ich ihm etwas ähnlich. Je später, umso besser bin ich dann auch beim Debattieren und Diskutieren.
Aber offenbar sind Sie auch am Morgen fit, denn 5:30 stehen Sie auf. Es ist nicht so, dass Sie ein Morgenmuffel sind.
Eigentlich schon ein bisschen. Ich bin nicht unbedingt fröhlich und gut aufgelegt am Morgen, das muss ich zugeben. Aber wir haben inzwischen Rituale. Wir sind ja doch eine eingeschworene Gemeinschaft in unserer Familie, dass wir alle damit gut umgehen können. Ich habe meinen tiefschwarzen Kaffee von der eigenen Maschine frisch gemahlen und vertiefe mich in die Nachrichten. Umgekehrt mache ich dann die paar Dinge mit den Kindern, die vereinbart sind. Und das sind Standards und die funktionieren.
Jetzt haben wir viel über die Nacht gesprochen, aber wir möchten ja auch über den Tag sprechen. Der Tag ist voll mit Terminen, der Tag eines Landeshauptmanns. Der Terminkalender Ihres Vorgängers hat es ja zum Kunstwerk gebracht. Das, was mich interessieren würde, Nehmen Sie sich beispielsweise Zeit für ein geregeltes Mittagessen oder ernähren Sie sich mehr von belegten Broten?
Beides. Es ist vielleicht häufiger eher so das schnelle, das belegte Brot, auch im Auto, wo man von einem Termin dann zum nächsten unterwegs ist. Ich habe ja einen Chauffeur, da kann man eben neben arbeiten. Meistens nützt man das ja um zu arbeiten im Auto, Telefonate vor allem, aber auch Aktenstudium, auch Essen im Auto, ja, so unappetitlich das klingt. Aber es gibt schon auch dann dieses Mittagessen mit MitarbeiterInnen. Ja, das schnell eine Pizza, aber da bespricht man dann schon nebenbei etwas oder einen Teller Nudel, ganz in der Nähe vom Landhaus, wenn es hier ist. Und dann gibt es auch die Geschäftsessen, die doch etwas länger dauern. Auch das findet statt unterschiedlich. Aber sehr oft ist es das belegte Brot oder Tramezzino.
Also ziemlich unregelmäßig. Das alles klingt nicht sonderlich gesund. Nicht viel schlafen, nicht regelmäßig essen. Also gesund ist das, ist die Arbeit des Landeshauptmanns offenbar nicht.
Das ist sie sicher nicht. Ich versuche bei der Ernährung aufzupassen. Das ist auch das Thema dann Alkohol. Man kriegt dann immer bei allen möglichen Anlässen das Glas in die Hand gedrückt. Da hat mir mein Vorgänger schon erklärt, Luis Dornwalder, er hat das dann jahrzehntelang erfolgreich praktiziert. Er hat angestoßen, formell genippt, aber nicht getrunken. Es ist besser, das in der Regel so zu halten. Ich trinke dann schon auch einen Schluck, aber man muss da schon aufpassen. Und auch beim Essen, ja, die Blutwerte sind dann nicht immer optimal, denn es ist nicht immer gesundes Essen. Also dieses schnelle belegte Brot, das ist nicht immer unbedingt fettarm oder zuckerfrei, auch die Dinge. Deshalb, ja, man muss halt ein bisschen aufpassen.
Disziplin, beispielsweise beim Alkohol.
Absolut, und auch, ja, und dann durch versuchen auszugleichen und halt oft auch zu Mittag dann, wenn es ein bisschen die Zeit da ist, einen Salat vielleicht oder eben auch etwas zu sich nehmen, das halt nicht auf der fetten und zuckerhaltigen Seite liegt.
Ich kann mich noch gut erinnern, vor 10 Jahren, als Sie Landeshauptmann wurden, da haben Sie gesagt, ein Land mit circa 500.000 Einwohnern und Einwohnerinnen zu regieren, da müsste die 6-Tage-Woche im Grunde schon reichen. Sie haben auch gesagt, Sie werden den Sonntag für die Familie reservieren. Nach 10 Jahren würde mich interessieren, haben Sie den Vorsatz öfter einhalten können oder haben Sie ihn öfter brechen müssen?
Ich hatte eigentlich einen großen Respekt vor dem Amt des Landeshauptmanns. Ich habe ja damals schon, wie viele Südtirolerinnen und Südtiroler, miterlebt, was Luis Dornwalder mit seinem Kunstwerk, Terminkalender, er hat ja nicht nur das Kunstwerk, er hat ihn ja auch gemacht, diesen Terminkalender, hat die Termine gemacht. Und ich habe mir da schon gedacht, ich muss weniger machen, denn das schaffe ich nicht. Und habe mir dann gedacht, trotz des großen Respekts, das geht schon. Ich habe das unterschätzt. Mir war klar, das ist ein enormer Aufwand, Landeshauptmann zu sein, und ich habe es trotzdem unterschätzt. Das muss man zugeben. Es ist noch mehr, als ich erwartet hatte. Inzwischen bin ich es gewöhnt. Es ist leider nicht immer die 6-Tage-Woche, die reicht. Oft schon, aber bei weitem nicht immer. Es sind halt dann auch Sonntage, die draufgehen. Und es ist vor allem eine sehr lange Arbeitszeit immer. Wie gesagt, es geht relativ früh los und endet spät. Insbesondere, wenn es dann mit Reisen verbunden ist, wird es ganz hektisch. Dann hat man auch die Nacht durch noch Fahrt im Zug oder Flugzeug und Ähnliches. Und es geht am nächsten Tag weiter. Da ist nicht der arbeitsfreie Tag, wie bei Mitarbeitern, wenn man Nachtdienst hatte. Am nächsten Tag ist das dann ganz normal. Das geht manchmal 3-4 Tage so. Und dann geht es in die Knochen. Also es ist schon heftiger, und die Familie leidet auch mehr darunter, als ich es mir zu Anfang gewünscht hätte und vorgestellt hätte.
Ist das Amt des Landeshauptmanns also nicht vereinbar mit der Familie im Grunde?
Ich hoffe, dass ich hier diese Antwort trotzdem verneinen kann, denn das klingt ja sehr schlecht für meine Familie. Wir leben das miteinander dann am Ende trotzdem recht gut, glaube ich. Und das verdanke ich vor allem meiner Familie. Das ist nicht meine Leistung, sondern ihre. Sie gehen gut damit um. Und wir, wenn wir dann Zeit miteinander verbringen, dann gelingt das recht gut. Mir werfen sie oft vor, dass ich immer noch abwesend bin und manchmal halt hinterherhänge im Geiste. Man sieht mich dann im Gedanken, auch zu Hause. Und dann kommt das Hallo, wo man mich hereinholt in die Familie. Und wenigstens die Stunden, die ich zu Hause bin, dass ich dann da bin. Und also ich glaube am Ende, es gehen alle gut damit um.
Glauben Sie, dass vielleicht sogar Ihre Frau und Ihre Kinder, also Ihre Familie, mehr Opfer bringen müssen für die Landeshauptmannschaft des Arno Kompatscher als Sie selbst?
Eindeutig, da habe ich keinen Zweifel. Ich habe ja auch viel Genugtuung auf der anderen Seite, die Sie nicht erleben. Es ist kein Vergnügen, Kinder eines Polit-Promis, wenn auch auf bescheidenem lokalen Niveau. Ja, ich bin ja kein Regierungschef eines Staates oder einer internationalen Organisation, aber trotzdem, hier ist das halt so gefühlt. Es ist kein Vergnügen, das zu sein. Man wird anders behandelt, man wird beobachtet, man wird kritisiert, man wird für die Arbeit des Vaters kritisiert. Es gab unschöne Szenen während der Pandemie. Da unsere Tochter war in der zweiten Grundschule und kam weinend nach Hause. Sie sei von einem erwachsenen Herrn, ihr Gefühl war stundenlang zusammengestaucht worden. Es wird wohl viele Minuten lang gewesen sein. Das sind Erlebnisse, die natürlich ungut sind. Und also für die Kinder ist das sicher kein Honigschlecken. Und sie versuchen das halt entsprechend dann so zu lösen. Sie erzählen niemandem freiwillig und vorneweg, dass sie die Kinder des Landeshauptmanns sind und sind immer froh, wenn das niemand weiß und niemand merkt. Das ist besser, dann wird man normal auch behandelt und kann normal damit umgehen. Das ist das eine. Auch für meine Frau ist das sicher belastend. Einmal, weil ich viel weg bin und viel fehle, das gilt für die Kinder auch, aber auch, weil es dann auch ein Beobachtetsein ist ständig. Ja. Mhm. Und dann, es wird halt ein Maßstab angelegt und man darf keine Fehler machen. Das ist jetzt nicht ein Jammern, absolut, das gehört dazu. Das haben wir auch vorher gewusst. Und vorher waren es halt die Kinder des Bürgermeisters und die Frau des Bürgermeisters, auch da schon, das kennen ja viele, ist das schon in einem gewissen Maß vorhanden. Beim Landeshauptmann wird es noch mehr. Darauf haben wir uns eingelassen und das ist unsere Verantwortung, dass wir das auch unseren Kindern zumuten. Wir hoffen, wir bemühen uns, sie zu schützen, soweit es geht.
Wir lernen, das Amt des Landeshauptmanns gibt Genugtuung, ist aber kein Honigschlecken, auch für das gesamte Umfeld nicht. Sie sagen, die 6-Tage-Woche, die reicht nicht immer. In der Privatwirtschaft lautet die Zauberregel delegieren. Ich frage mich, geht das vielleicht in der Politik nicht so gut oder sind Sie kein guter Delegator?
Vielleicht beides. Einmal, die Termine würden ausreichen für 100 Landeshauptleute und somit, da kann man noch so viel delegieren. Die Landesrätinnen und Landesräte sind ja genauso unterwegs. Wenn man die fragt, was haben sie am Wochenende gemacht, am Montag, wenn wir uns treffen, wie war das Wochenende, dann wird aufgezählt, ich war da und dort, da war gute Stimmung, wird ja auch ein bisschen berichtet. Die sind ja auch unterwegs und die auch könnten noch dreimal so viele Termine machen. Als Landeshauptmann sowieso, ich könnte das wirklich verzigfachen und man wählt eh nur aus. Und es ist am Ende so, dass vielleicht viele Menschen dann doch enttäuscht sind. Bei uns war er noch nie. Oder wieso kommt er nicht dieses Jahr zu uns? Es sind einfach zu viele Termine. Umgekehrt könnte man sagen, ja, wenn man sie eh nicht alle schafft, könnte man ein paar mehr auch noch weglassen und sich mehr Zeit für die Freizeit und Familie nehmen. Man fühlt sich halt auch verpflichtet. Und es sind viele Termine auch schön. Also es ist zwar dann mühsam, ach, und jetzt noch ein Termin und man ist vielleicht müde und das Wochenende. Es ist aber dann schön, bei den Menschen zu sein, denn zu spüren dann, die haben eine Freude, dass man dort ist. Es geht ja nicht um den Menschen, auch einfach der Landeshauptmann. Ja, das ist soll ja auch eine Wertschätzung sein. Ja, der ist da, weil anerkannt wird, vor Ort wird etwas Schönes geleistet, der Verein oder die Gemeinde, die haben etwas Tolles gemacht und da kommt der Landeshauptmann im Prinzip den Glückwunsch auszusprechen, auch im Namen der Südtirolerinnen und Südtiroler. Das wird geschätzt und das zahlt dann schon zurück. Aber das zu delegieren ist schwierig, weil es soll ja diese Figur sein, denn die drückt das aus. Es geht also nicht um den Arno Kompatscher, es geht darum, dass der Landeshauptmann kommt. Und das kann man nicht so gut delegieren.
Ist es das, dieses Erlebnis mit den Menschen auch, dieses Spüren, dass sie einen schätzen, das entschädigt für die vielen Angriffe, die man auch bekommt und für die viele Kritik? Im Grunde schaut es immer so aus, egal wie man es macht, macht man es als Politiker oder Politikerin ja eh falsch.
Ja, wenn man in dieses Denken kommt, dann hat man eh schon verloren, denn da ist klar, es gibt immer Kritik. Aber da ist, denke ich, der Landeshauptmann nicht der Einzige. Ich denke, das gilt auch für den Pfarrer vor Ort, das hat wieder nicht gepasst mit der Predigt. Vielleicht selbst für den Kirchenmeister, der hat die Glocke zu lange geläutet. Der Kapellmeister und der Chorleiter machen es auch nicht recht. Ich denke, damit müssen wir Menschen halt einfach umgehen. Alle, die eine Lenkungsleitungsfunktion haben, die stehen auch in der Kritik. Das gehört dazu. Schwierig wird es nur, wenn dann Kritik total unsachlich ist oder wirklich vorgebracht wird zu Dingen, die entweder gar nicht stattgefunden haben, nach dem Motto, das stimmt ja gar nicht und trotzdem ist man Gegenstand des Angriffes, dann ist es mühsam, denn da geht auch Verteidigen nicht mehr, das funktioniert ja nicht, da wird es schwierig und dann fragt man sich manchmal, warum tue ich mir das eigentlich an, ja, dass ich mich solchen Dingen aussetze. Aber wie gesagt, man wird dann sehr oft entschädigt und man lernt, damit umzugehen. Ja, und hier und da ärgert man sich halt trotzdem noch, so sehr man es auch schon inzwischen gewöhnt ist.
Sie geben mir ein gutes Stichwort. Sie müssen sich ja auch von Ihren Kollegen und Kolleginnen, vor allem Kollegen im Landtag, allerhand anhören, bis hin zum Vorwurf, Sie seien nicht fähig, ein guter Landeshauptmann zu sein. Ganz ehrlich, können solche Angriffe einen Menschen aus Fleisch und Blut wirklich kalt lassen?
Nicht wirklich. Ich habe es versucht, so quasi das völlig abklatschen zu lassen. Mir gelingt es nicht. Ich denke, das gelingt den allerwenigsten. Ich habe mir auch immer geschworen oder vorgenommen, nicht Zyniker zu werden. Ich habe doch erlebt, dass einige in der Politik, die sicher auch mit den besten Vorsätzen hineingegangen sind, vielleicht aus Enttäuschung, vielleicht weil es ihnen nicht gelungen ist, ihre Ziele zu verwirklichen, zu Zynikern geworden sind, nach dem Motto, ich schaue jetzt, dass es mir gut geht, mir ist das eh wurscht, was da draußen passiert, es lässt sich eh nichts ändern. Ich habe mir vorgenommen, lass es, sobald du dieses Gefühl kriegst, sondern man muss also die Dinge auch noch spüren und dann sich heranlassen. Und das heißt aber dann auch automatisch, dass es auch wehtut, wenn etwas nicht gelingt und man sich freut, wenn etwas gelingt. Dann tut es auch weh, wenn etwas heftig kritisiert wird, an das man glaubt. Oder man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht fair, diese Kritik. Und es ist ganz wichtig, das gilt nicht für jede Kritik. Es gibt auch die Kritik, die leider richtig ist, wo man sagt, ja, die haben leider recht, ja, das haben wir wirklich nicht so gut gemacht. Gerade die tut dann oft weh, weil sie einem das eigene, natürlich die eigene Unzulänglichkeit vor Augen führt. Ich denke, es ist gelungen, ein Stück weit besser damit umzugehen. Ich habe viel gelernt, glaube ich, in diesem Bereich, aber völlig kalt lässt einen das nicht. Ich glaube, das ist auch besser, denn dann wäre man gefühllos.
Und wie ist es mit Wahlergebnissen? Wie ist es, wenn man sich für die Arbeit aufopfert, regelrecht, das haben Sie jetzt auch ja erzählt, und trotzdem geht der Stimmenzuspruch von Mal zu Mal zurück?
Ja, das freut einen natürlich nicht. Man hat ja andere Ziele auch. Man hat dann auch sein Wahlziel nicht erreicht oder nicht vollständig. Aber ich denke, man kann das einordnen. Wir haben dann auch versucht, das immer einzuordnen. Ganz persönlich, meine 59.000 Vorzugsstimmen bei den letzten Wahlen, deutlich weniger als bei den ersten und nochmal weniger als bei den zweiten. Nach der Pandemie und der Verantwortung für so viele Maßnahmen, die Menschen ganz einfach überfordert haben und die Menschen auch als ungerechtfertigt, als Eingriff in ihre persönliche Freiheit, als Frechheit geradezu gesehen haben. Und das ist für mich auch nachvollziehbar. Das war ärgerlich für die Menschen. Ich habe deren Freiheit eingeschränkt. Dass ich da nicht mehr der Sympathieträger bin für viele und sage, aber wählen tue ich den sicher nicht mehr, das musste ich einkalkulieren. Das gehört halt auch dazu, es ist nicht das letzte Ziel der Politik, immer allen zu gefallen, denn dann wird man wahrscheinlich auch seiner Verantwortung nicht gerecht. Ich wusste das und leider sah ich mich gezwungen, Dinge zu tun damals. Ich habe auch schon erklärt, manche würde ich mit dem heutigen Wissen auch vielleicht anders machen, hätte aber wahrscheinlich daran nichts geändert, dass es trotzdem einschneidende Maßnahmen waren.
Sie sagen es, Sie mussten das einkalkulieren. Sie hätten genauso können nach 10 Jahren sagen, so, es reicht, ich habe alles gegeben, 10 Jahre lang, jetzt sollen andere ran. Sie haben es nicht getan. Ist die Politik ein bisschen auch eine Droge, von der man nicht loskommt, weil sie eben auch Genugtuung gibt?
Ich denke, es gibt eine Droge, die schon über Politik hinausgeht. Das ist jene, wenn man das im Blut hat, sich einzumischen. Im positiven Sinne auch, aber vielleicht einfach das, ja, ich will da mit, ich will mitentscheiden und ich glaube, einen Beitrag zu leisten. Und man das gewöhnt ist, das auch tut, dann kommt man schwer davon weg. Das gibt's ja auch im privaten Leben. Man weiß, die Menschen, die halt dann nicht davon lassen können. Ja, auch im Vereinswesen und so weiter, die immer dabei sind. Das ist, also dieses Mitbestimmen und mitentscheidend sein, das ist schon irgendwo etwas süchtig Machendes. Im positiven wie im negativen Sinn, wir das nicht loslassen können. Deshalb, ja, und das beobachtet man ja auch. Viele verpassen den richtigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das für mich dann auch so gelten wird oder nicht. Das müssen dann andere beurteilen, das wird man sehen. Es gibt zumindest ein Stück Selbstschutz, für das ich Mitverantwortung getragen habe. Der Vorschlag der Mandatsbeschränkung, der kam von mir und das ist Gesetz geworden. Somit wenigstens in diesem Punkt schütze ich mich vor dieser Droge. Bei mir ist das das letzte Mal.
Also man wird gewissermaßen von Amts wegen zum Sesselkleber?
Ich glaube nicht, dass das automatisch so ist. Das wäre auch eine Ausrede. Ich denke, man sollte das auch nicht rein negativ betrachten. Es ist dieser Glaube und dieser Wille, auch noch den Beitrag zu leisten und zu glauben, ja, aber ich könnte das jetzt so gut zu Ende bringen. Und das ist sehr oft, das ist eben schwierig in der Politik, man hat ja nicht das genaue Timing, dass das Projekt bei den Wahlen abgeschlossen ist. Man ist da mittendrin und denkt sich, ja, aber das muss ich doch noch. Dann werden die Menschen sehen, das ist gut. Und das verführt uns Politiker halt dazu, dann sehr oft zu glauben, und noch eine und noch eine. Und jetzt habe ich so viel Erfahrung und ich könnte das jetzt noch gut machen, aber es ist schon richtig, dass irgendwann Schluss ist und das eben auch nicht ewig dauern soll. Neue, frische Besen kehren gut.
Man sagt von Ihnen, Sie würden eine hohe fachliche Kompetenz mitbringen, Sie seien aber kein Teamplayer. Das hört man oft. Mich würde jetzt einfach mal Ihr Selbstbild interessieren.
Ich bereite mich immer gut vor, ich will immer gut vorbereitet sein. Das ist so, egal ob es ein persönliches Gespräch ist mit einer Einzelperson oder ob es eine Sitzung ist oder ein Treffen in Rom. Ich versuche immer gut vorbereitet zu sein. Das ist auch der Anspruch an mich selber und an das Amt des Landeshauptmanns. Ich sage, das erwarten auch die Menschen. Entschuldigung, du kriegst gut bezahlt, du musst dich gut vorbereiten, du musst das Land gut vertreten und das ist das. Deshalb schreibt man mir dann auch eine gewisse fachliche Kompetenz sicher zu. Das ist viel Arbeit, die da dahinter steckt. Das kommt nicht von einem. Es ist viel Lesen und Vorbereiten und Lernen und sich auch erklären lassen, sich briefen lassen, wie man so schön sagt. Das mit dem Teamplayer, da habe ich sicher dann durchaus Defizite, die ich auch feststelle, weil das dazu führt, auch immer zu glauben, ich bin jetzt gut vorbereitet, das mache ich jetzt. Und das, da neige ich dazu, vielleicht anderen den Raum wegzunehmen, auch nicht entsprechend den Raum zu geben. Und das würde dem Teamplaying oft gut tun. Und ein weiterer Nachteil ist, dass ich sehr oft dann allzu früh meinem Gegenüber ins Wort falle, in der Meinung, ich weiß eh schon, was der oder die will, weil ich ja so gut vorbereitet habe. Ich habe mir auch genau gesagt, was will der und so weiter. Und ich versuche mir, das abzugewöhnen. Denn ich halte das für ein Defizit. Ich arbeite daran. Ich habe mich ein Stück weit gebessert, glaube ich, aber ich bin noch nicht dort, wo ich sein wollte. Trotzdem, auch trotz der guten Vorbereitung, die andere Seite dann wirklich ganz zu Ende darlegen lassen und dann. Ja, das ist, denke ich, schon eine Geschichte, die auch dem Teamplaying dann dient, weil auch, das betrifft auch diejenigen, die mit mir am Tisch sitzen, mir gemeinsam. Daran arbeite ich. Es ist ein Ziel, dass ich das noch verbessere.
Vielleicht ist die gute Vorbereitung ja genau der Feind des Teamplayings, weil wenn andere schlechter vorbereitet sind, dann merken sie halt, ja, ich weiß es aber wirklich besser.
Ich habe es jetzt so beschrieben, ich versuche es vielleicht auch so darzulegen, um das nicht als Charakterschwäche stehen zu lassen. Da sage ich, es gibt eine Erklärung dafür, aber vielleicht ist es einfach Charakterschwäche. Trotzdem muss man daran arbeiten, das muss man besser machen.
Was ist das Mühsamste am Amt des Landeshauptmanns?
Vielleicht das Gleiche, was das Mühsamste an der Tätigkeit eines Hausmannes, einer Hausfrau ist. Du hast gekocht, abgespült, gebügelt, eingeräumt, aufgeräumt und es beginnt von vorne. Und es ist auch bei diesem Amt dann sehr oft so, wenn du wirklich immens Arbeit ist für ein großes Ziel und dann bräuchte es eigentlich diesen Moment, wo man mal richtig eine Zeit lang sagen kann, so, jetzt haben wir es eigentlich gemacht und hingekriegt. Hinter der Ecke warten mindestens noch dreimal so viele Probleme, wie du gerade eben abgearbeitet hast. Es werden immer mehr, nie weniger. Es gibt immer wieder etwas Neues und das ist ähnlich mühsam wie die Arbeit eben zu Hause mit dem Haushalt. Das hört auch nie auf und die Wäsche ist schon wieder dreckig, bevor sie trocken ist, die andere. Ich denke, das ist es.
Ich finde den Vergleich sehr gut. Vielleicht geht der dann auch weiter. Wenn man es gut gemacht hat, dann war es selbstverständlich. Das Essen ist weg und es war gut. Wenn es nicht so gut war, dann bekommt man die Kritik.
Auch dort ist es ähnlich. Ich glaube schon, dass Befriedigung und nicht und eben wenig Zufriedenstellendes sich da sehr ähneln.
Sie führen ein Land und Sie führen natürlich gleichzeitig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn der Landeshauptmann hat ein Team. Bleibt Ihnen Zeit für Mitarbeiterführung im klassischen Sinn, so wie es in den Unternehmen gefragt ist und auch immer mehr gemacht wird? Oder hat der Landeshauptmann dazu im Grunde wenig Zeit, weil er von Termin zu Termin hetzt?
Eindeutig zu wenig. Und um das jetzt nicht so wegzuschieben als Schuld einfach, ja, man hat als Landeshauptmann zu wenig Zeit, das ist vielleicht eine Frage der falschen Prioritätensetzung. ein, zwei Auswärtstermine weniger, etwas mehr dann interne Vorbereitungsarbeit im Sinne von Gruppenarbeit mit dem Team, um auch Dinge besser zu gestalten, die täten mitunter gut. Ganz einfach auch im Sinne der Mitarbeiterführung, wo es auch diese Gespräche braucht, die nicht nur inhaltlicher Natur sind. Ja, wo es darum geht, wie legen wir das jetzt an und auch Probleme, die es gibt im Haus zu besprechen. Ja, aufgrund des Terminstresses eindeutig zu wenig. Vielleicht sollte man hier Prioritäten anders setzen.
Also es geht Ihnen so wie vielen auch Unternehmern und Unternehmerinnen, wenn Sie operativ zu stark eingespannt sind, dann bleibt eben für die Mitarbeiterführung weniger Zeit, obwohl es nicht sein sollte.
Es gab jetzt beim Wirtschaftsforum einen ganz tollen Vortrag einer Ex-Astronautin, die ja gemeint hat, wie viel Zeit man in die Planung steckt und in die Nachbesprechung und wie viel davon Action ist. Und dass wir alle den Fehler machen, zu sehr auf die Aktion zu setzen, auf die reine operative Phase, zu wenig Zeit für die Planung und auch zu wenig Zeit für das Nachbearbeiten und das Debriefing. Und das geht uns Politikern wohl genauso. Also ich habe bei diesem Vortrag genau gesagt, das bin ich. Ja, und das sind wir alle ein bisschen.
Herr Landeshauptmann, so langsam kommen wir auch schon zum Schluss. Was ich Sie noch fragen möchte, wir haben eingangs über die Gesundheit gesprochen und Sie haben auch gesagt, Sie leben diszipliniert, zum Beispiel mit dem Alkohol, um das Arbeitspensum überhaupt schaffen zu können. Sie haben aber einen Makel, Sie rauchen. Dieses Laster ist stärker als Sie offenbar.
Ja, eindeutig, obwohl ich zurzeit wieder in der Nichtraucherphase bin. Das ist jetzt gut ein Monat, dass ich keine Zigarette angerührt habe. Und das ist bei mir eben dieses Phänomen, dass ich es immer wieder lasse und dann leider immer wieder angefangen habe. Und das scheint stärker zu sein als ich. Ich habe den Kampf noch nicht aufgegeben. Ich glaube jetzt wieder daran, dass ich vielleicht doch beweisen kann, am Ende gewinnt der Arno Nichtraucher. Es tut mir immer gut, es ist die Umstellungsphase immer schwierig, es tut mir dann immer gut. Ich brauche einen Ausgleich. Um nicht zu rauchen, muss ich die Zeit haben, sporteln zu dürfen. Dann gelingt das und das Risiko, dass ich wieder zurückfalle, ist dann, wenn mir die Sportzeit verwehrt wird.
Okay, also das heißt, in Stresszeiten beginnen Sie zu rauchen?
Genau so ist es.
Sport, gutes Stichwort. Sie haben beim Silvesterlauf Bo Classic die 5 Kilometer in 22 Minuten und ein paar zerquetschten Sekunden geschafft. Das sind 4,5 Minuten pro Kilometer. Also das ist ziemlich gut, obwohl Sie eben nicht ganz so gesund als Landeshauptmann leben können. Sie sind offenbar ein Laufwunder.
Na, jetzt so berühmt ist 4,5 auch nicht für einen Kilometer, wenn man nur 5 macht. aber ja, ich habe früher Leichtathletik gemacht. Ich hatte das Pech, das zusammen mit Christian Leubrecht zu machen. Somit ging es um den zweiten Platz. Es ging nie um den ersten bei mir. Aber man hat das schon noch im Kopf ein bisschen, auch wenn man nicht die Zeit dazu trainieren, die fehlt mir ja. Und es ist letztlich bei mir schon meistens auch der Sieg des Willens. Ja, eines kann ich schon beim Laufen, ich gebe auch nicht auf, wenn es weh tut. Mhm. Ich laufe das durch.
Und auch im Beruf?
Ja, das gehört schon zusammen.
Wie oft laufen Sie so? Geht sich jede Woche einmal aus oder?
Also das wünschte ich mir. Zurzeit läuft so. Das passt auch zur Nichtraucherphase zusammen. Am Sonntag in der Früh, da läuft der Arno und ich genieße das. Das ist dann kein Training bei mir, ich laufe, bis ich wirklich hundemüde bin. Also nicht sauberes Leichtathletiktraining, wie man das machen muss. Ich treibe den Puls auch stark nach oben, aber ich brauche das wirklich, um wirklich mal rauszuschwitzen und rauszudrücken, was alles an Giften da ist, auch an seelischen. Und meine Frau sagt immer, geh du laufen. Denn sie weiß, dann bin ich sowas von genießbar danach. Und das, deshalb auch die Familie wünscht sich, dass ich die Zeit finde, denn dann ist es angenehm mit mir.
Also Sie machen dieselbe Erfahrung wie viele andere. Der Sport hilft, ausgeglichen zu sein. Er entgiftet sozusagen. Und mir hat mal jemand gesagt, ich bin ein anderer Mensch.
Absolut.
Herr Landeshauptmann, am Ende unseres Podcasts stellen wir unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer 3 Fragen mit der Bitte um ganz kurze Antworten, auch gerne in Stichworten. Meine erste Frage wäre, welches Talent Sie haben möchten?
Geduld.
Welcher Job würde Sie reizen, wenn Sie nicht Landeshauptmann wären?
Da gibt's viele. Ja, da gibt's viele. Und es gibt ja für mich sicher ein Berufsleben nach dem Amt des Landeshauptmanns. Und also ich kann mir vieles vorstellen in der Privatwirtschaft, in verschiedenen Bereichen, aber auch idyllischere, also ruhigere Geschichten. Und ich würde viele Dinge gerne können, wenn ich das Talent dazu hätte. Jetzt könnte ich ja aufzählen, ein Buch zu schreiben. Ich glaube aber, dass sich das zu viele zumuten und deshalb, ja, oder Gitarre spielen oder irgendwelche Dinge. Also ich kann mir vieles vorstellen und das wird sich geben.
Aber Sie möchten sich nicht festlegen
Nein. auf etwas?
Und meine dritte und letzte Frage, welches war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
All jene Ratschläge, die irgendwo in die Richtung gehen, willst du schnell ankommen, dann geh langsam, in diesem Sinne. Und es mag kein Zufall sein, dass mir oft solche Ratschläge gegeben werden.
Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Landeshauptmann. Ich bedanke mich für dieses etwas andere Gespräch und auch dafür, dass Sie so ehrlich waren mit mir auf meine vielleicht ein bisschen anderen Fragen, die Ihnen nicht täglich gestellt werden. Herzlichen Dank für das
Danke Gespräch. Danke auch, hat mir ein Vergnügen bereitet.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein bei dieser etwas anderen Perspektive auf die Politik. Falls Sie einen Tipp haben, wen wir mal in unseren Podcast laden sollten, schreiben Sie mir doch an christian@swz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts, die gibt es in 2 Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.